Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Von Taiwan, da hören wir ja meistens nur, wenn China einmal mehr mit einer militärischen Invasion droht. Wir wollen aber den Inselstaat heute mal ganz anders kennenlernen, mit Literatur aus Taiwan, die wir Ihnen gleich vorstellen. Zwei Frauen, die sich auf einer Reise durch das besetzte Taiwan verlieben, davon erzählt der diesjährige Gewinnerroman des International Booker Prize Taiwan Travelogue von Yang Xuanze. Damit stand auf einmal ein Land im Rampenlicht, das wir in Europa sonst gar nicht so sehr als Literaturland wahrnehmen. Anders als meine Kollegin Katharina Borcher, die verfolgt schon lange, was in Japan, China, Korea und eben auch in Taiwan geschrieben wird. Katharina, ist der Eindruck eigentlich richtig, dass ich so dachte, heute wird offenbar deutlich mehr taiwanische Literatur hier übersetzt?
Ja, das ist total richtig, dieser Eindruck. Also das fing so in den 1980er Jahren an, dass gelegentlich mal eine deutsche Übersetzung auf unseren Buchmarkt tröpfelte. Die musste man dann aber echt mit der Lupe suchen. Doch seit 10, 15 Jahren, da tut sich was. Taiwanische Bücher sind raus aus der Nische, werden auch von großen Verlagen aufgegriffen und gewinnen langsam eben auch die großen Literaturpreise. Also Taiwan Travelogue von Yang Xuanze war ein Riesenerfolg und das war auch völlig zu Recht.
Und was denkst du, woran das liegt, dass die auf einmal mehr hier präsent sind auf dem Buchmarkt?
Also das hat verschiedene Gründe. Der sicherlich unschönste Grund ist natürlich, dass Taiwan politisch und militärisch so fürchterlich drangsaliert wird, also von China. Das ist nicht neu, aber die Lage spitzt sich krass zu. Und alle wissen, wenn China Taiwan angreift und annektiert, müssen die USA reagieren, woraus ein großer Krieg werden könnte. Also wie genau so eine Annexion aussehen könnte, das hat erst kürzlich der Politikwissenschaftler Andreas Fulda in einem fiktiven Szenario beschrieben. Sein Buch heißt »Wenn China angreift«. Das sollte man unbedingt lesen. Ja, und außerdem nimmt das Interesse an Taiwan auch deshalb zu, weil inzwischen ja viele internationale Medien ihre Berichterstatter nach Taipeh geschickt haben. Da gab es lange Zeit überhaupt keine ausländischen Journalisten, aber jetzt schon, auch das ist neu. Und schließlich ist Taiwan natürlich auch wirtschaftlich von Interesse. Also früher gab es da bloß dieses billige Plastikzeugs Made in Taiwan, das ist lange her. Seit den 80er Jahren gehört Taiwan zu den asiatischen Tigerstaaten und ist heute einer der wichtigsten Produzenten von Halbleitern. Wir hören das immer wieder weltweit und auch deshalb guckt man sich die Insel natürlich genauer an.
Mhm. Kannst du dich noch erinnern, wann du das erste Mal mit taiwanischer Literatur so überhaupt in Kontakt gekommen bist?
Ja, das ist schon ein Weilchen her. Ich bin irgendwann über einen Roman gestolpert, der hieß Gattenmord von Li Ang. Das ist ein Buch aus den 80ern, das hatte ich antiquarisch gekauft. Und das war echt ein Schocker. Also darin erzählt Li Ang von einer Frau, die ihren Mann ersticht und zerstückelt und entsorgt. Der Mann selber war Schweineschlachter und wahnsinnig gewalttätig. Das ist ein Fall von immenser häuslicher Gewalt, viel Terror und viel Blut.
Also da hast du ja eigentlich schon beschrieben, was da so besonders dran war. Aber würdest du das jetzt zum Beispiel als Einstieg in die taiwanische Literatur empfehlen? Oder sind da inzwischen so viele andere Titel erschienen, dass man doch sagen würde, nee, lies mal lieber das?
Also wer sich für solche Thriller interessiert, der kann dieses Buch natürlich antiquarisch noch finden. Ich empfehle es unbedingt. Aber es gibt andere Bücher, die sind auch noch leichter zu kriegen jetzt aktuell und die sind auch erstmal weniger heftig. Also ich fand zum Beispiel sehr schön das Buch »Zwei Bäume machen eine Insel« von Jessica Lee. Das ist eine Inselerkundung, also historisch, aber auch landschaftlich. Das ist so ein Mix aus Familiengeschichte und Nature Writing. Man kann aber auch Kevin Chens Roman »Geister der Dämmerung« lesen. Das ist eine Geschichte aus dem taiwanischen Geistermonat. Auch Geister kommen in taiwanischer Literatur häufig vor. Und ja, wenn ich noch eins nennen darf, wer richtig tief eintauchen will, der kann eine dicke Anthologie lesen, die heißt »Zwischen Himmel und Meer«. Die hat Thilo Diefenbach herausgegeben. Das ist so ein bisschen das Filetstück unter den neueren Taiwan-Büchern. Und Thilo Diefenbach, der ist auch so ein bisschen der Kenner unter den Kennern, wenn es um taiwanische Literatur geht.
Jetzt hast du schon gesagt, Geister tauchen immer wieder auf. Was gibt es denn überhaupt so für durchgehende Themen oder auffallende Themen in der taiwanischen Literatur?
Ja, also mein Eindruck ist, in letzter Zeit wird überraschend viel über die japanische Kolonialzeit in Taiwan geschrieben. Das macht ja auch Yang Shuangzi so in diesem preisgekrönten Roman Taiwan Travelogue. Taiwan war von 1895 bis 1945, also 50 Jahre lang, japanische Kolonie. Und darüber jetzt wieder zu schreiben, das gehört sicherlich auch zu der sehr drängenden taiwanischen Identitätsfindung. Also im Sinne von, wir sind zwar zum großen Teil ethnische Chinesen, die in verschiedenen Wellen über die Jahrhunderte nach Taiwan übergesiedelt sind, aber wir sind trotzdem keine Festlandschinesen. Wir haben eine ganz andere und eigene Geschichte. Ja, und dazu gehört eben Japan. Dazu gehören aber auch die Sprachen und Geschichten der austronesischen Ureinwohner, die es da auch gibt auf Taiwan. Es gibt viel Geschichten über Wasser und Berge. Das ist Taiwans Geografie. Ökologie ist deswegen ein Thema, Meeresverschmutzung und solche Sachen. Ist wichtig.
Aber wir haben ja, du hast es auch schon gesagt, immer dieses Bedrohungsszenario im Kopf, wenn wir Richtung Taiwan schauen. Ist das auch irgendwie sehr präsent in der Literatur, diese politische Bedrohung durch China?
Ja, das ist eine interessante Frage und tatsächlich auch gar nicht so leicht zu beantwortende. Also ich kenne leider nur Übersetzungen, deutsche und englische, und das ist natürlich nur ein kleiner Ausschnitt der taiwanischen Literatur. Wenn ich mir diese Bücher aber anschaue, da finde ich darin relativ wenig zur aktuellen chinesischen Bedrohung. Das hat auch Vorteile, ne? Das zeigt einfach auch, dass in Taiwan nicht alles mit China zu tun hat und dass die Taiwaner auch einfach ein Leben haben, ein normales Leben, ein Alltagsleben. Und es zeigt auch, dass deutsche Verlage, also anders als Medien, auch unabhängig von dieser Bedrohung, an Taiwan interessiert sind, so in seiner Vielfältigkeit. Aber mich macht das gleichzeitig auch ein bisschen misstrauisch, also wenn das China-Thema so ganz fehlt. Also die politischsten Bücher, die wir haben, sind sicherlich die beiden Anthologien, Kriegsrecht und Zwischen Himmel und Meer, die habe ich schon erwähnt. In Romanen gibt es das Thema weniger und ich habe auch, ganz ehrlich gesagt, schon überlegt, ob taiwanische Autoren das Thema China vielleicht sogar umschiffen, um im Falle einer Annexion nicht aus dem Verkehr gezogen zu werden. Also präventive Selbstzensur. Das ist eine steile These. Das ist wirklich, müsste man sie selber fragen. Aber ist vielleicht, wenn man an die vielen Kriegsschiffe im taiwanischen Seeraum denkt, vielleicht gar nicht so abwegig.
Wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja die Sprache quasi gleich. Also taiwanische Autoren schreiben in Chinesisch, das können dann auch alle Chinesen lesen. Haben die denn auch so eine ähnliche Literaturtradition?
Ja, die chinesische Literatur, die hat natürlich eine lange Geschichte, die reicht so schlappe 3000 Jahre zurück. Ne? Und da beziehen sich alle drauf, also auch die Taiwaner auf diese sehr, sehr langen Wurzeln. Zu Taiwan gehört aber auch ein eigener Dialekt, das sogenannte Taiwanisch. Außerdem gehören eben 50 Jahre japanische Kolonialgeschichte dazu, entsprechend 50 Jahre auch Schreiben und Erzählen auf Japanisch. Es gehören etliche austronesische Ureinwohnersprachen dazu. Das ist schon ein sehr eigener Mix dann auf Taiwan. Und was das Erzählen an sich, also inhaltlich angeht, da werden natürlich mindestens seit der japanischen Kolonialzeit auf Taiwan ganz andere Geschichten erzählt als auf dem Festland. Also es gab die Japaner, später gab es den Terror von Chiang Kai-shek, dann die Demokratisierung. Also ganz anders als in der Volksrepublik. Und auf Taiwan gab es eben keinen Kommunismus. Und den gibt es deswegen auch nicht in der Literatur.
Was mich jetzt noch interessieren würde, aus persönlichem Leseinteresse, du hast ja am Anfang diesen Thriller erwähnt, der dich überhaupt da auf taiwanesische Literatur gebracht hat. Mir ist aufgefallen, dass auf unserer Krimi-Bestenliste auch immer wieder Krimis aus Taiwan stehen. Zuletzt Dunkle Gewässer von Ping Lu. Ist das also auch so ein beliebtes Genre wie hier?
Ja, Ping Lu, das ist klasse. Ja, das ist ein beliebtes Genre. Es gab kürzlich auch mal den Roman, also Thriller auch, Das Parfüm des Todes von Katniss Xiao über eine, ich sag mal, sehr riechstarke Tatortreinigerin. Also ist schon ein bisschen eklig gewesen, aber auch sehr, sehr spannend. Ja, und jetzt gab es eben zuletzt Ping Lus Dunkle Gewässer. Darin geht es um eine junge Frau, die am Damshui-Fluss in Taipeh ein älteres Ehepaar ersticht. Und nach stellt sich heraus, dass dieser ältere Mann von den beiden sie in ein sehr unangenehmes Abhängigkeitsverhältnis gebracht hat, auch sexuelles Abhängigkeitsverhältnis. Und ich finde, dass man Dunkle Gewässer unbedingt mal mit Li Angs Roman Gartenmord vergleichen müsste. Ja? Die beiden Romane sind fast 50 Jahre auseinander, aber doch seelenverwandt. Und es geht in beiden um abhängige junge Frauen, die durchdrehen.
Und das ist ja wahrscheinlich was, was sich ganz gut auch für den internationalen Markt eignet, dieses Genre. Aber wie ist das eigentlich, wenn wir nochmal so aufs Große gucken, was würde eigentlich mit der taiwanischen Literatur passieren, wenn jetzt China tatsächlich Taiwan überfallen und annektieren würde?
Also Sinologen sagen, es würde wahrscheinlich dort das passieren, was auch in anderen früher mal umkämpften, umstrittenen Regionen passiert ist, also zum Beispiel in Tibet oder in Xinjiang. Es würden große Teile der Bevölkerung ausgetauscht werden. Taiwaner würden aus Festland gebracht werden, stattdessen würden auf Taiwan Festlandchinesen angesiedelt. Also vielleicht wandern viele Taiwaner auch einfach komplett aus, zum Beispiel in die USA. Und dadurch würde sich natürlich alles typisch Taiwanische auf der Insel bald schnell verwässern. Nach so einer Annexion würde Peking-Mandarin auf der Insel verpflichtend werden. Dialekte und Minderheitensprachen würden nicht mehr unterrichtet. Außerdem würden viele Bücher aus dem Verkehr gezogen, Verlage würden geschlossen, Literaturpreise kontrolliert und so weiter. Dadurch könnte man sagen, die taiwanische Literaturgeschichte geglättet und in Bezug auf Großchina, wie Chinesen das oft sagen, harmonisiert. Ja, und wenn sich taiwanische Autoren diesen Mainstream dann aber gerne anschließen, hätten sie auch einen viel größeren Absatzmarkt natürlich, die ganze Volksrepublik, das wäre ihr Vorteil. Aber die chinesischen Dissidenten, die aktuell ja auch oft bei freien taiwanischen Verlagen publizieren, die hätten dann gar keine Verlage mehr. Also mit der Annexion würde sich publizistisch auf Taiwan alles ändern.
Katharina Borchert hat uns Literatur aus Taiwan vorgestellt. Vielen Dank dafür.
Gerne.
Als Georges Arthur Goldschmidt 10 Jahre alt war und noch Jürgen Arthur hieß, da schickten ihn seine Eltern ganz allein mit seinem Bruder von Hamburg aus über Italien nach Frankreich, um die Kinder vor den Nationalsozialisten zu verstecken. Dann nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, da wurde Goldschmidt zu einem bedeutenden Vermittler zwischen Deutschland und Frankreich. Er schrieb viele preisgekrönte Bücher, übersetzte und wurde zuletzt erst mit dem großen deutsch-französischen Medienpreis gewürdigt. Auch mit inzwischen 98 Jahren ist er immer noch produktiv und bald erscheint in Frankreich ein Buch von ihm über das Wesen des Übersetzens. Dirk Furich hat Georges Arthur Goldschmidt in Paris besucht.
Bevor wir mit dem Interview beginnen, müssen wir erstmal das Fenster schließen.
Das sind diese französischen Fenster.
Sofort ist der Lärm der Rue de Belleville, einer endlos langen Geschäftsstraße im Osten von Paris, nur noch gedämmt zu hören.
Dieses Haus wurde 1901 gebaut.
Die Fenster, offenkundig, wurden vor kurzem erneuert.
Das ist ein uraltes Haus.
Und Ihre Frau ist hier geboren, ne, in der Wohnung?
Im Zimmer nebenan. Hat sich total verändert. Ich hatte einen wunderbaren Ausblick auf Montmorency. Und da haben sie diese Kaserne davor gebaut, leider. Das Viertel hat sich sehr gewandelt. Es ist aber im Großen und Ganzen ruhig geblieben, wie es immer gewesen ist. Die Leute kennen sich auf den Straßen und grüßen sich. Das ist noch das alte Paris. Wir haben da nebenan diesen schönen Garten, der früher nur eine Steppe war und wo jetzt schöne Bäume wachsen. Meine Frau hat da öfters gespielt als kleines Mädchen.
Georges Arthur Goldschmidts Frau, Tochter eines kommunistischen Widerstandskämpfers gegen die deutschen Besatzer und gleich alt wie er selbst, ist vor wenigen Wochen gestorben. Seitdem hat den Autor dutzender sprachphilosophischer Essays und schonungslos offener autobiografischer Erinnerungen über Flucht und Exil der Lebensmut verlassen. Immer wieder in unserem Gespräch kommt er darauf zurück, dass er die Batterie seines Herzschrittmachers nicht erneuern lassen will.
Ich löse mich von dieser Welt ab und hoffe, Ende des Jahres gestorben zu sein. Mein Kardiologe sagt mir, dass ich plötzlich umfallen werde. Das ist ganz wunderbar. Die Welt wird mir fremd. Ich will nicht mehr ohne meine liebe Frau leben. Und ich habe schon meine beiden Söhne verloren. Ich habe hier nichts mehr zu suchen.
Doch je länger wir uns unterhalten, umso deutlicher wird, auch wenn der 98-Jährige sich auf seinen Tod vorbereitet, die Lust am Erzählen, der Drang, etwas zu formulieren, zu Papier zu bringen, ist ungebrochen.
Ich schlafe und versuche noch ein wenig zu schreiben.
Feste Zeiten hat er dafür nicht.
Nee, wenn es gerade kommt. Es muss sich irgendwie im Körper fühlen. Es ist ein körperliches Bedürfnis, eigentlich wie pinkeln gehen. Das ist von derselben Natur. Da setze ich an meinen Computer. Ich kann meine Handschrift nicht mehr lesen. Ich muss tippen und vertippe mich ständig. Ja? Aber langsam wird vielleicht was daraus.
Auf seinem Apple-Notebook, das aufgeklappt auf einer schmalen Kommode steht, informiert er sich auch über die Tagesaktualität. Wir sprechen über die wiederholten Krawalle in seiner Stadt Paris, zuletzt anlässlich eines Fußballspiels etwa.
Ja, die Gewalt. Ich verfolge das durch das Radio und die Zeitung. Ich kann nicht mehr auf die Straße. Und ich bin nicht mal in Notre Dame gewesen, seitdem sie renoviert ist. Stellen Sie sich mal vor. Diese Gewalttätigkeit ist eine Neuerscheinung der modernen Gesellschaften. Das ist erschreckend und furchtbar. Auch dadurch wird die Welt völlig anders. Es gibt kein Zivilbewusstsein mehr. Bisher hat man die Leute zur Ehrfurcht, zum Respekt vor den anderen erzogen. Heute werden die anderen als Feinde betrachtet. Das ist die neue Entwicklung dieser furchtbaren, geldsüchtigen Gesellschaft, nicht wahr? Und der dicke Trump, das ist doch das schlimmste Beispiel, das man überhaupt haben kann, was Erziehung betrifft, nicht wahr?
Erziehung, die hat für Georges Arthur Goldschmidt auch unendlich viel mit Sprache zu tun. Nachdem französische Bauern den Jungen während des Zweiten Weltkriegs in einem Alpendorf versteckt hatten, legte er seine Schul- und Hochschulausbildung in Frankreich ab. Er ist heute nur französischer Staatsbürger und komplett zweisprachig.
Ich weiß nie, in welcher Sprache ich schreiben soll. Ich denke Deutsch und schreibe Französisch und umgekehrt, nicht wahr? Aber meine Heimatsprache wird immer mehr das Französische.
Den Unterschied zwischen dem Deutschen und dem Französischen hat er in zahlreichen Werken thematisiert. Er hat über Sigmund Freuds und Martin Heideggers Verhältnis zur Sprache geschrieben. Nietzsches Zarathustra hat er ins Französische übersetzt, ebenso wie zahlreiche Texte von Peter Handke. Mit dem auf der anderen Seite von Paris im vornehmen Westen wohnenden Literaturnobelpreisträger verbindet ihn eine lange, zuletzt etwas distanzierter gewordene Freundschaft. 2 Stunden haben wir plaudernd verbracht. Immer mit Blick auf den Esstisch, der von seiner Haushaltshilfe elegant mit Tellern, Besteck und Servietten eingedeckt wurde. Er erwartet eine deutsche Lektorin zum Mittagessen. Regelmäßig bekommt der 98-Jährige noch Besuch, mitunter aus Deutschland, aber vor allem von befreundeten Schriftstellern oder Wissenschaftlern aus Paris. Besonders freut sich Georges Arthur Goldschmidt auf den Co-Autor seines neuen Essays über Psychologie und Sprache, das im Herbst auf Französisch erscheinen soll.
Übermorgen esse ich mit einem berühmten Psychiater. Wir werden Austern essen und da werden wir über dieses Büchlein reden. Aber ich gehöre nicht mehr zu dieser Welt. Die Leute sind mit mir unglaublich lieb, aber ich bin nicht mehr von hier. Ich bin schon weg. Im Himmel bestimmt nicht.
Den Appetit auf irdische Köstlichkeiten und auf die Literatur hat dieser große deutsch-französische Denker auch mit fast 100 Jahren noch längst nicht verloren.
Dirk Fuhrich hat Georges Arthur Goldschmidt in seiner Wohnung in Paris besucht.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Eine Bibliothek der Ukraine mit berühmten Klassikern der ukrainischen Literatur des 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Die gibt seit letztem Herbst der Göttinger Wallstein Verlag heraus. Und gerade ist in dieser Reihe ein Band mit Gedichten von Michail Semenko erschienen. Wer will mich hindern, die Welt zu verkehren, ist der Titel. Und Nico Bleutke hat dieses Buch gelesen. Die Reihe, die wirbt ja damit, dass es sich um berühmte Klassiker handelt. Aber hier kennen wir die Autoren oft gar nicht. Wer war denn dieser Michail Semenko überhaupt?
Also er war auf jeden Fall ein Dichter, der genügend Selbstbewusstsein hatte. Er war überzeugt, dass er mit seinen Gedichten den Mond vom Himmel holen kann. Und in einem Vers heißt es, ich kleide die Dichtung in einen Ornat, den noch keiner getragen hat. Das ist mal eine Ansage, wenn man so anfängt. Er war der große Neuerer, muss man sagen, wirklich der ukrainischen Literatur, hat sich sehr an den Futurismus angelehnt. Wenn man da an Marinetti, den Urvater, denkt, da geht es dann immer um Geschwindigkeit, Zukunft, eine Feier der Großstadt, die Technik spielt eine ganz große Rolle. Und Semenko hat eine eigene Variante entworfen, den Querofuturismus, bei dem auch Bewegung sehr wichtig ist, aber auch die Suche, dass etwas also nie abgeschlossen ist. Und das kann sich dann zum Beispiel so in einem Gedicht anhören. In magischer Ekstase meine Stimme, ich finde, die Stimme des Streiters, mit der unters Volk mit meiner Fahne ich gehe, werde singen und schreien, ehe ich falle, beflügelt ohne Ende. Das hat er geschrieben 1913, da war Anfang 20. Das ist schon mal für einen Dichter kein schlechter Auftakt.
Aber hat er sich denn noch weiterentwickelt in seinem Schreiben, wenn er quasi schon so ganz oben angefangen hat?
Ja, es gibt so eine Art Bewegung, die vielleicht so ein bisschen in Form einer Spirale verläuft. Dazu ist sein biografischer und historischer Hintergrund nicht ganz unwichtig. Diese erste futuristische Phase, die ging los, als er zum Studium nach St. Petersburg gegangen ist. Er kam aus einer kleinen Stadt im Norden der Ukraine, da war natürlich St. Petersburg mit den Boulevards und so weiter und der Technik, den Straßenbahnen, ein ganz großes Erlebnis. Da hat er diese futuristischen Gedichte geschrieben und dann brach aber sehr schnell der Krieg aus und er wurde nach Wladiwostok versetzt, also in den fernsten russischen Osten, und er war Telegraphist. Das heißt, er hat nicht gekämpft im Feld und hatte offenbar viel Zeit, sich die Landschaft und die Menschen anzusehen. Und das ist eigentlich irre. Plötzlich fängt dieser Zukunftsdichter an, ganz brave Stimmungs- und Innerlichkeitspoesie zu schreiben, bei der es auch darum geht, den stillen Buchten seiner Seele zu lauschen, wie es einmal heißt. Und genauso irre finde ich es, dass als er dann 1917 zurück nach Kiew kommt, das alles vergessen ist und er genauso futuristisch weiterarbeitet. Dann auch viele Zeitschriften gründet, Manifeste schreibt, er war auch ein großer Theoretiker des Futurismus. Und nach der Russischen Revolution, er war ein linker Avantgardist, kann man sagen, hat er sehr viele visuelle Gedichte plötzlich geschrieben, damit experimentiert und auch politische Parolen eingespeist. Das sind tatsächlich nicht seine besten Gedichte. Aber was immer gleich geblieben ist, ist dieser große Sprachfuror, der sich durch die Gedichte zieht.
Und diese ganze unglaublich bewegte historische Situation, spiegelt die sich denn auch in diesen Gedichten?
Unbedingt. Man muss vielleicht so ein bisschen die Urgestalt, gegen die er sich gestellt hat, vorstellen. Das ist Taras Schewtschenko. Das war der große Dichter im 19. Jahrhundert, der den modernen ukrainischen Mythos begründet hat und für einen Nationalstaat war. Den gab es damals noch nicht. Ein Teil der Ukraine gehörte zum Habsburgerreich und der größere Teil zum Russischen Reich. Und an dem hat sich Semenko abgearbeitet. Und zwar erstmal ästhetisch. Das roch ihm alles nach Teer und Speck. Und irgendwie hat er dieses Ästhetische dann auch aufs Politische übertragen und war gegen einen Nationalstaat, was ihm nicht nur Freunde eingebracht hat. Gleichzeitig hat er immer auf Ukrainisch geschrieben, Semenko, was damals wirklich also eine Sensation war, weil das eine marginalisierte Sprache war und auch ein Wagnis. Es war zum Teil im 19. Jahrhundert verboten. Und diese ukrainische Volksrepublik, den Nationalstaat, gab es tatsächlich für kurze Zeit nach der Russischen Revolution, und im Russischen Bürgerkrieg haben dann die Bolschewiken gewonnen und die Ukraine wurde eine Sowjetrepublik. Und Semenko hat sich dann interessanterweise von Anfang an auf Seiten dieses Regimes geschlagen, angebiedert fast, hat so ein bisschen versucht, als kultureller Theoretiker zu arbeiten. Aber man kennt das traurige Ende, dieses Regime hat sich aller seiner Revolutionäre entledigt und hat dann in den stalinischen Säuberungen, da wurde dann auch Semenko 1937 erschossen.
Jetzt ist das ja eine Auswahl, die dieser Band enthält und die Auswahl getroffen hat. Sergi Sardan, der ja selbst ein vielfach preisgekrönter ukrainischer Schriftsteller ist, und Claudia Date, die beiden haben das zusammen gemacht. Haben Sie eine gute Auswahl getroffen?
Ich finde ja. Also es ist ein guter repräsentativer Querschnitt durch das lyrische Gesamtwerk. Und vor allen Dingen haben sie auch einige dieser Manifeste aufgenommen, sodass man ihn da auch als Politiker vielleicht, als Philosophen in Anführungsstrichen so ein bisschen kennenlernt. Es gibt ein sehr hilfreiches Glossar mit Kommentaren, in dem einzelne politische Namen erläutert werden, aber auch das, was ein Kosakenbart zum Beispiel ist. Ich verrate es hier nicht. Und sie haben sehr schöne kleine Vorworte beide geschrieben, aus denen man unter anderem den historischen Hintergrund sehr schön erschließen kann.
Und Claudia Date ist ja eine ganz versierte Übersetzerin, ja, aus dem Ukrainischen. Sie hat wahrscheinlich ihre Sache ganz gut gemacht, nehme ich an.
Es gibt jetzt keine ukrainischen Originale, man muss es so ein bisschen erschließen, aber die Übersetzung macht wirklich einen guten Eindruck. Semenko arbeitet sehr stark mit Reimen, spielt mit denen regelrecht. Das ist natürlich immer in der Übersetzung sehr schwer einzuholen. Und Claudia Date hat sich für unsaubere Reime, was im Englischen Slant Rhyme heißt, entschieden. Da reimt sie dann Ästheten auf Silhouetten oder Staub auf Blüht auf. Sie hat sehr schön auch diese rhythmischen Wechsel und Bilder hinbekommen, die eine große Rolle spielen. Und Semenko hat leidenschaftlich Wörter erfunden. Er hat Verben zusammengeballt und da hat Claudia Date so schöne Versionen gefunden wie Verdreibeinen, Verkugeln oder Rubinröten. Es gibt ganz tolle Bilder von roten Automobilen mit Feuerkappen oder von donnernden Kraftstofftieren, Aluminiumhirschen. Und all diesen merkwürdigen Technikwesen bin ich sehr gerne gefolgt. Und es ist wirklich toll, dass man diesen großen Dichter jetzt entdecken kann.
Sagt Nico Bleutke, er hat Michail Semenko gelesen. Wer will mich hindern, die Welt zu verkehren, heißt der neue Band in der Bibliothek der Ukraine, die im Wallstein Verlag erscheint und von Sergi Sardan und Claudia Date herausgegeben wird. Das Buch hat 274 Seiten und kostet 24 Euro. Die iranische Schriftstellerin Shahnush Parsipur ist im Alter von 80 Jahren gestorben. Mit Werken wie Frauen ohne Männer und Toba und die Bedeutung der Nacht hat sie die zeitgenössische persische Literatur geprägt und sie wurde zu einer der wichtigsten feministischen Stimmen Irans. Wegen ihrer kritischen Auseinandersetzung mit patriarchalen Strukturen und staatlicher Repression war sie mehrfach in Haft und sie lebte seit den 1990er Jahren im Exil Exil in den USA. Und wir werden sie noch ausführlicher würdigen heute im Programm von Deutschlandfunk Kultur. Mitten in der Ferienzeit, da gehen wir auch mit unseren Buchhändlern auf Reisen und besuchen deutschsprachige Buchhandlungen in den Metropolen Europas. Heute geht's nach Brüssel. Dort bin ich mit Sabine Hollack verbunden. Sie führt die Gutenberg-Buchhandlung mitten in der belgischen Hauptstadt. Hallo Frau Hollack, schön, Sie zu sprechen.
Ja, schönen guten Morgen, Frau Gerg. Ich freue mich auch, bei Ihnen zu sein.
Schön. Ich habe gelesen, dass Ihre Buchhandlung, die gibt's ja schon seit 1981. Wie kam es eigentlich dazu, in Brüssel eine deutschsprachige Buchhandlung zu gründen?
Ja, das war also die Idee meines Mannes. Der ist ausgebildeter Verlagskaufmann und hat sich dann Ende 70er, Anfang 80er Jahre so ein bisschen umgeguckt, hatte sich davor auch schon ein bisschen in der Arbeit über Exilbuchhandlungen beschäftigt und hatte dann so mal ein bisschen die europäischen Städte so mal ins Auge gefasst. Paris gab es schon eine deutsche Buchhandlung. Brüssel war noch ziemlich unentdeckt. Und dann war er so mutig und hat gleich im Herzen Brüssel, gleich in der Nähe von der Grand Place, hat er eine kleine Buchhandlung dann aufgemacht. Und das war am Anfang wohl nicht ganz einfach, aber er hat es geschafft.
Und was kommen da so für Leute für Sie? Haben Sie da die halbe EU-Kommission als Kunden oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, wir haben so die Expats, ne? Mhm. Die Expats aus Deutschland, Österreich, Schweiz. Und das sind natürlich jetzt schon das Umfeld so der EU-Institutionen, aber eben es gibt natürlich auch viele Lobbyisten und dann gibt es ja aus der Wirtschaft gibt es ja auch viele, also dann Firmenvertreter, die dann hier auch ansässig sind mit ihren Familien und viele bleiben eben auch.
Und bieten Sie denen was Spezielles an? Haben die so spezielle Lesewünsche oder ist das ganz breit gefächert, so wie in jeder Buchhandlung?
Na, sagen wir so, wir haben schon, gleich wenn Sie bei uns in der Buchhandlung, wenn Sie unsere Buchhandlung betreten, haben wir so Thementische und das einer unserer ersten Thementische ist dann eben Europapolitik, Geschichte zur Kultur Europas, EU-Themen, aktuell politische Themen. Zeitgeschichte spielt bei uns eine richtig wichtige Rolle, aber auch alte Geschichte. Also wir haben von allem ein bisschen was.
Und Sie haben für uns auch Bücher ausgesucht, die alle was mit Brüssel zu tun haben. Zum Beispiel die tolle neue Novelle des österreichischen Schriftstellers Robert Menasse. Der ist ja sowieso inzwischen Experte für Brüssel und die und versteht es wirklich, die EU zu packendem literarischen Stoff zu verarbeiten. Das was gefällt richtig. Ihnen an die Lebensentscheidung, so heißt sein neues Buch?
Ich finde, das ist sein intimstes Buch, sein emotionalstes Buch und es beginnt ja als beginnt ja tatsächlich in Brüssel und wir sind eben bei einem desillusionierten EU-Beamten 58 und gerade streiken die Bauern und blockieren das EU-Viertel und er hat eigentlich keine Lust mehr. Und beschließt also dann, seinen Job hinzuwerfen und meint damit, eine Lebensentscheidung getroffen zu haben, also dann in Frühruhestand zu gehen und endlich das nachzuholen, was er schon immer machen wollte, aber eben auch seine betagte Mutter in Wien wollte er sich dann auch mehr kümmern. Und ja, also er beschließt dann sozusagen, in Brüssel die Segel zu streichen. Was bei Robert Menasse immer sehr schön ist, wir spazieren dann natürlich auch mit ihm durch Brüssel. Und dann sieht man natürlich so, als Brüssel-Sandiger sieht man dann bekannte Plätze und das ist sehr schön zu lesen.
Und ich finde, man kriegt auch direkt Lust, noch die anderen großen Brüssel-Romane von ihm zu lesen, die Hauptstadt, die Erweiterung.
Und hier haben wir es aber geht es um eine Novelle, ne? Also wir haben ganze 155, 156 Seiten und das ist trotzdem sehr kurzweilig zu lesen, aber eben sehr unter die Haut gehend, weil es eben auch eine sehr liebevoll gezeichnete Geschichte zwischen Sohn und Mutter dann beschreibt, ne? Wie er dann sozusagen zu seiner Mutter fährt, sie eigentlich pflegen möchte und dann bekommt er aber dann selber eine Diagnose gestellt, die also seine Lebenserwartung dann auch ziemlich beschränkt.
Genau, das unerhörte Ereignis, was ja in einer Novelle reingehört. Also Empfehlung Nummer 1 von Sabine Hollack ist Robert Menasses Novelle Die Lebensentscheidung im Surkamp Verlag erschienen. Und dann haben Sie eine Autorin ausgesucht, Amélie Nothomb, der kommt Belgien schon im Titel vor, der belgische Konsul. Was ist das für ein Roman?
Ja. Der belgische, also Amélie Nothomb ist ja eine viel übersetzte Autorin in Deutschland auch. Und wir haben natürlich bei uns in der Buchhandlung dann auch so eine Ecke, wo wir so die belgische Autoren in deutschsprachiger, also in deutscher Übersetzung dann führen. Und da ist natürlich Melino Thompson fester Bestandteil auch, ne? Und fast jedes Buch, das von ihr erscheint, das haben wir auch. Ich habe mir jetzt den belgischen Konsul ausgesucht. Das ist auch wieder so ein kleines Büchlein, hat nur 144 Seiten, liest sich ganz, ganz schnell weg. Es geht eben, Melino Thompson ist Diplomatenkind. Und erzählt sozusagen die Geschichte ihres Vaters, der 1964 als erste Mission als 28-Jähriger in den Kongo geschickt wird, um dort also die Mission zu übernehmen. Und dann gerät er gleich in die größte Geiselnahme, die es damals im 20. Jahrhundert überhaupt gegeben hat. Und er muss sozusagen dann mit den Geiselnehmern, er steht dann vor einem Erschießungskommando und weiß nicht, ob es für ihn noch weitergeht. Und er muss dann sozusagen seine ganzen sprachliche Diplomatie in Anwendung bringen, um zu überleben. Aber natürlich, die Geisel überleben nicht alle.
Also auch ein spannender Roman wahrscheinlich.
Ja, und gleichzeitig geht es eben auch in die belgische Gesellschaft und so ein bisschen hinein, weil wir dann auch gleichzeitig noch über Kindheit und Jugend dann des Mannes erfahren. Dann wird schon ein bisschen beleuchtet die belgische Gesellschaft zwischen Adel und Armut. Und das ist eigentlich sehr spannend und zum Teil auch sehr skurril und witzig zu lesen.
Also noch eine Empfehlung von Sabine Hollack, Amelino Thomp, der belgische Konsul. Und diesen Roman hat Brigitte Große übersetzt und erschienen ist das Buch im Diogenes Verlag. Sabine Hollack von der Gutenberg Buchhandlung in Brüssel. Vielen, vielen Dank, dass Sie hier bei uns waren und alles Gute nach Brüssel.
Vielen, vielen Dank. Danke.